my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Hallo und willkommen zur Ausgabe von Fokus Südwest am 24. April 2016. Am Mikrofon sind Aline Kinzi und Janina Ellinger.
In unserem Beitrag hören Sie heute ein Interview mit Sonja Großhans, Sozialarbeiterin in der Fachstelle für Rechtsextremismus im Rems-Murr-Kreis. Doch zunächst die Nachrichten.
Philippsburg, Karlsruhe. Der Betreiber des Atomkraftwerks Philippsburg EnBW Kernkraft hat 24 Fälle vorgetäuschter Sicherheitsprüfungen entdeckt. 3 Mitarbeiter einer Fremdfirma haben Unterschriften für nicht durchgeführte Sicherheitsprüfungen gefälscht. Bei einem anderen Vorfall wurde der Ausführungstermin gefälscht, obwohl die Prüfung vorschriftsgemäß durchgeführt wurde. Die Sicherheitsprüfungen werden zu bestimmten Zeitabständen vorgenommen und dienen zur Kontrolle der Einrichtungen und Systeme eines Atomkraftwerks. Die EnBW Kernkraft versichert, dass zu keiner Zeit Menschen oder die Umwelt in Gefahr waren und verspricht eine umfassende Ermittlung. Auch das baden-württembergische Umweltministerium bestätigt, dass die Fälle nicht unter die atomrechtliche Meldeverordnung fallen. Das Atomkraftwerk darf erst dann wieder seinen Betrieb aufnehmen, wenn der Betreiber EnBW Kernkraft nachweisen kann, die Sicherheitsprüfungen ordnungsgemäß durchgeführt zu haben. Philippsburg ist eines von 8 noch aktiven Atomkraftwerken in Deutschland und wird Ende 2019 nach 35 Jahren abgeschaltet.
Stuttgart. Der Stuttgarter Flughafen hat in der Jahresbilanz 2015 nicht nur Umsatzrekorde von rund 247 Millionen Euro zu verzeichnen. Die Jahresbilanz zeigt mit 10,5 Millionen Menschen einen neuen Rekord und einen stetigen Anstieg von Passagieren. Auch nutzten letztes Jahr 130.000 Flugzeuge den Stuttgarter Flughafen zum An- und Abflug. Dadurch kam es mit rund 77% zu einem neuen Höchstwert bei der durchschnittlichen Auslastung der Flugzeuge. Dennoch sank der Jahresgewinn auf rund 80% durch das Bahnprojekt Stuttgart 21. Statt der geplanten 3 Millionen Euro musste der Stuttgarter Flughafen Zusatzzahlungen von rund 40 Millionen Euro an das Bahnprojekt leisten. Die Zahlungen vom Stuttgarter Flughafen an Stuttgart 21 steigen in den nächsten Jahren noch weiter an und senken den Gewinn damit erheblich. Flughafengeschäftsführer Georg Fundel steht trotz dem drohenden Umsatzverlust zu dem Bahnprojekt und seinem zukünftigen Nutzen für den Stuttgarter Flughafen.
Stuttgart. Seit Donnerstag hängt im Stuttgarter Opernhaus eine Gedenktafel mit den Namen der Opfer des Nationalsozialismus. Die Enthüllung der Wandtafel mit dem Titel Verstummte Stimmen übernahmen Kunstministerin Theresia Bauer und Opernintendant Jossi Wieler. Die Wandtafel erinnert an die 23 Künstlerinnen und Künstler, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Auf Anordnung Adolf Hitlers wurden 1935 alle Menschen, die nicht arischer Abstammung waren, in Deutschland von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet. Unter den Opfern sind Schauspieler, Musiker und Tänzer, die am Staatstheater Stuttgart angestellt waren. Für Kunstministerin Theresia Bauer dient die Wandtafel im Stuttgarter Opernhaus nicht nur als Andenken an die Ensemblemitglieder, sondern soll ein mahnendes Beispiel für die Verbrechen der Nationalsozialisten sein.
Thank you.
Radio Störfunk, das Radioprogramm ohne Werbung.
There's a frost upon your field now, an early winter, all your red reflecting roses wilted black. You were staring at the ocean, beyond the cliff's edge was a face you had forgotten. Staring back, you don't know where you've been. There's a darkness on the hillside, close. There's a candle in my window, burning bright. All the owls in your oak trees ask stupid questions, 'cause you know for whom exactly they ring the bell. There's a ship on the horizon, it's coming for us. There's a fire on the mountain, raising hell. You don't know where you've been. There's a darkness on the hillside, closing in. If you can outrun the night, there's a candle in my window, burning bright.
Im Jahr 2015 sind so viele Menschen nach Deutschland geflüchtet wie nie zuvor. Aber nicht alle empfangen die Neuankömmlinge freundlich. Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus scheinen mit der Flüchtlingskrise in Deutschland weiter anzusteigen. Seit dem Jahr 2000 gibt es im Rems-Murr-Kreis eine Fachstelle für Rechtsextremismus. Damit ist die Fachstelle die einzige in ganz Süddeutschland, die sich nur mit dem Thema Rechtsextremismus befasst. Schwerpunkt der Fachstelle ist die Prävention durch Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit. Seit Februar ist die Stelle mit Sozialarbeiterin Sonja Großhans neu besetzt. Mit was für Problemen sie täglich zu tun hat und was sie zur aktuellen Fremdenfeindlichkeit gegenüber Flüchtlingen zu sagen hat, hören Sie im Interview mit Janina Ellinger.
Frau Großhans, für was ist denn der Fachbereich für Rechtsextremismus im Rems-Murr-Kreis zuständig?
Ja, also ich bin in der Fachstelle Rechtsextremismus und diese tritt für Demokratie und Vielfalt im Rems-Murr-Kreis ein, kann man sagen. Sie ist die zentrale anlaufende Informationsstelle zum Thema Rechtsextremismus und auch bezüglich gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und ist eben im Rems-Murr-Kreis tätig, ist im Landratsamt angesiedelt. Die Handlungsfelder, in denen ich arbeite, sind erstens Prävention und Bildung, zweitens Vernetzung und drittens Beratung.
Warum wurde denn eigentlich vor 16 Jahren die Fachstelle im Rems-Murr-Kreis eingerichtet?
Ja, genau. Die Fachstelle Rechtsextremismus wurde im Jahr 2000 eingerichtet, richtig. Es gab damals mehrere rechtsextreme Vorfälle im Rems-Murr-Kreis. Unter anderem war das ein Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Waiblingen. Außerdem haben am 11. November 2000 8 Neonazis in Schorndorf einen griechischen Staatsbürger überfallen und ihn erheblich verletzt. Daraufhin wurde diese Stelle eingerichtet. Es gab Anfang der 2000er Jahre einfach eine Häufung von rechtsextremen Vorfällen im Rems-Murr-Kreis. Der Höhepunkt war dann 2003 mit 117 Straftaten rechts im Rems-Murr-Kreis, also jährlich.
Warum gibt es denn eigentlich nicht noch mehr Fachstellen für Rechtsextremismus in Süddeutschland?
Das ist eine gute Frage. Dass es die Fachstelle gibt im Rems-Murr-Kreis, zeigt auf jeden Fall, dass dort nicht weggeschaut wird, sondern dass aktiv ein Problem angegangen wird. Allerdings ist es so, dass die Polizei gerade sagt, es gibt aktuell keine organisierte rechtsextreme Gruppierung im Kreis. Mhm. Bedeutet allerdings nicht, dass es da nichts zu tun gibt, weil fremdenfeindliche Haltungen ja nicht nur ein Problem der extremen Rechten sind. Allerdings ist es nicht so, dass es aktuell im Rems-Murr-Kreis mehr Schwierigkeiten gibt mit Rechtsextremismus als woanders in Baden-Württemberg. Also aus meiner Sicht wäre es definitiv wünschenswert, es gäbe noch andere Stellen dieser Art in Kreisen in Baden-Württemberg. Warum es diese allerdings nicht gibt, kann ich nicht beantworten.
Mhm. Welche Auswirkungen hatte denn die Fachstelle für Rechtsextremismus im Rems-Murr-Kreis?
Zumindest ist sichtbar, dass seit Einrichtung der Fachstelle die Straftaten zwar in so einer wellenförmigen Bewegung sich bewegt haben, aber auch gesunken sind. Also ich habe ja vorhin erwähnt, im Jahr 2003 gab es 117 Straftaten rechts im Rems-Murr-Kreis. Das war eine enorme Steigerung. Also wenn man sich, also 98 waren das noch 36. Diese stiegen dann kontinuierlich an bis 2003 auf 117. Mhm. Und dann da war ja diese Fachstelle schon aktiv. Dann gab es einen enormen Abfall. Im Jahr 2004 waren es dann 58. Und dann stieg sie ein bisschen ab, fiel wieder ein bisschen ab. Im Jahr 2013 jetzt waren es dann in Anführungsstrichen nur noch 41. Also das war seit langem mal wieder ein Tief. Momentan haben wir wieder aber einen Anstieg. Also 2014 waren es 62 und 2015 69, was aber auch auf die aktuelle gesellschaftspolitische Lage zurückzuführen ist.
Wie würden Sie Ihren Beruf beschreiben?
Meine Stelle ist sicherlich vielseitig und aber auch herausfordernd. Also ich arbeite mit vielen verschiedenen Menschen zusammen. Ich bin oft an Schulen im Kreis unterwegs, arbeite mit Multiplikatorinnen aus der Jugendarbeit zusammen, mit der Lokalpolitik, bin viel in Kontakt mit der Polizei und tausche mich da aus, bin aber auch in der Zivilgesellschaft unterwegs. Außerdem schreibe ich gerade meine Konzeption, also die Konzeption der Fachstelle, die wird gerade überarbeitet und da bin ich eben auch gerade dran. Also man sieht schon, das ist sehr vielseitig, was ich gerade so tue.
Wollen Sie denn schon immer in dem Beruf arbeiten?
Also ich bin Sozialpädagogin und das wollte ich eigentlich auch schon immer machen. Ich wollte soziale Arbeit studieren, habe das an der Hochschule Esslingen gemacht und da beim Professor Kurt Möller auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und spätestens da war es dann eigentlich klar, in welchem Bereich ich gerne arbeiten möchte. Denn meine Bachelorarbeit habe ich dann über rechtsextreme junge Menschen geschrieben und zwar auch schon im Rems-Murr-Kreis, da damals der Fall Winterbach aktuell war. Also damals hatten Rechtsextreme eine Hetzjagd verübt auf junge migrantische Menschen. Es war viel in den Medien. Es gab dann mehrere Strafverfahren und die konnte ich dann bei Gericht auch verfolgen und habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben. So hat sich das ergeben.
Also ist der Traumberuf sozusagen.
Ja, bei dem Thema wundern sich manche Menschen, wie das der Traumberuf sein kann. Ist auch ein hartes Thema und manchmal ist es auch ganz schön schwierig, sich mit dem Thema zu befassen. Also gerade wenn ich mich auf einen Schulunterricht vorbereite, wo es dann um rechtsextreme Musik gehen soll und ich muss mir dann all diese Texte anhören, da wird einem irgendwann dann schon schlecht. Aber ich finde die Arbeit einfach wichtig und sinnvoll.
Mit welchen Problemen sind Sie im Fachbereich für Rechtsextremismus hauptsächlich konfrontiert?
Also aktuell beschäftigt mich vor allem die fremdenfeindliche Stimmung in Teilen der Bevölkerung. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger im Rems-Mohr-Kreis ist natürlich offen und hilfsbereit gegenüber ankommenden Flüchtlingen. Jedoch gibt es schon auch Menschen, die über Geflüchtete hetzen und Stimmung machen, vor allem im Internet, in sozialen Netzwerken wie Facebook. Und diese Gruppen beobachte ich eben auch. Und das ist schon beängstigend, wie dort Hass geschürt wird durch das Verbreiten von vermeintlichen Fakten. Besonders die Angst vor dem Islam, es scheint da verbreitet zu sein, so scheint es zumindest. Und also mir ist dabei besonders wichtig, dass diese Hetze eben nicht unwidersprochen bleibt, weil sowas dann auch zur Normalisierung von abwertendem Gedankengut beiträgt. Also man muss auf jeden Fall Strategien entwickeln, um sich da inhaltlich mit auseinanderzusetzen mit dieser Hetze gegenüber Geflüchteten. Das ist für mich eigentlich gerade eines der aktuellsten, wichtigsten Themen.
Warum begünstigt denn Ihrer Meinung nach überhaupt die derzeitige Flüchtlingskrise so das rechtsextreme Gedankengut? Also warum ist das eigentlich so jetzt im Anstieg?
Also die Fremdenfeindlichkeit ist ja ein Teil vom Rechtsextremismus. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass alle Menschen, die jetzt auch die Angst vor Flüchtlingen verbreiten oder da auch hetzen, die würde ich nicht alle als Rechtsextremisten bezeichnen. Ja. Mhm. Aber sie äußern eben schon teilweise rassistische Dinge. Es ist ja so, beim Aufeinandertreffen von Menschen verschiedener Herkunft treffen natürlich auch verschiedene Ängste und Vorstellungen aufeinander. Das ist auch ganz natürlich. Man muss sprechen über diese subjektiv empfundene Angst, aber man muss dann eben auch hinterfragen, was davon jetzt, welche Bedrohung hat eine reale Grundlage und welche Angst wird denn gerade eigentlich geschürt. Ja, das ist gerade so der Punkt. Also ich denke, dass diese Ängste vor dem Fremden oder vor dem vermeintlich Fremden, die waren schon immer da. Die sind jetzt nichts Neues, aber sie werden eben sichtbar durch die aktuelle Thematik.
Mhm. Man sieht ja jetzt an den Landtagswahlen, dass ja die Partei für Alternativ für Deutschland einen stetigen Zulauf hatte. Wie sehen Sie denn dann das Ergebnis, gerade in dem Kontext?
Dass in Situationen, die den Menschen Angst machen, sie immer einfache Lösungen suchen. Momentan ist eben eine Situation, die Teilen der Bevölkerung Angst macht, dass in ihren Augen viele Fremde, viele Menschen, die sie nicht kennen, in das Land kommen. Und dann suchen sie einfache Lösungen. Und ein Populismus, in dem Fall ein Rechtspopulismus, zeigt eben vermeintliche Antworten, einfache Antworten auf total komplexe Probleme. Ja, das ist der Erfolg, den bietet die Alternative für Deutschland. Mhm. Die bieten scheinbar schnelle Lösungen auf ein kompliziertes Problem.
Wie kann man denn dann Jugendliche und Kinder vor so rechtsextremen Gedankengut schützen warnen? Sie haben ja gesagt, sie gehen in Schulen. Mhm. Und eben, wie kann man die schützen? Wie kann man sie vorwarnen? Worauf soll man achten?
Zuallererst möchte ich sagen, dass die rechtsextreme Einstellung eher eine demokratiefeindliche Einstellung ist. Also die grundlegenden Voraussetzungen der pluralen Gesellschaft, also die Gleichwertigkeit aller Menschen, lehnt der Rechtsextremismus ab. Daher ist zuallererst eine demokratische Einstellung das beste Mittel gegen die rechtsextreme Ideologie. Also so kann man Kinder und Jugendliche am besten schützen, indem sie da so eine Einstellung haben. Dazu müssen sie Demokratie erleben, müssen also mit einbezogen werden in demokratische Entscheidungen, auch schon zum Beispiel in der Schule idealerweise, sodass sie erleben, was Demokratie ist und damit was anfangen können. Also ich bin in Schulen im Kreis unterwegs und spreche dann mit den Schülerinnen und Schülern darüber, was Rechtsextreme denken, was sie tun, wie die Schülerinnen Rechtsextremismus erkennen können und was sie dagegen tun können. Das versuche ich möglichst interaktiv zu gestalten, sodass sie eben auch was aktiv beitragen können. Wenn Jugendliche sich jetzt nun schon leicht nach rechts orientieren, finde ich es wichtig, dass man mit ihnen in Beziehung bleibt. Also dass man sie nicht abschiebt, nicht abstempelt, aber gleichzeitig auch eine klare Haltung bezieht. Weil nur wenn diese Beziehung eben bleibt, kann auch diese Haltung beziehen, kann das eben auch was bewirken. Also das sage ich zum Beispiel eben zu Menschen, die in der Jugendarbeit tätig sind oder Lehrerinnen und Lehrern, dass sie eben nicht die Kids abstempeln, sondern in Beziehung bleiben. Das finde ich ganz wichtig.
Was sind denn hauptsächlich oder welche Gründe haben Sie jetzt hauptsächlich erlebt, dass Leute rechtsextrem werden? Sozusagen gibt es einen stereotypischen Rechtsextrem, wo man sagt, das sind hauptsächlich Gründe, wo man jetzt sagen könnte, das führt dazu.
Ich könnte es versuchen, daran zu erläutern, was ich in dem Prozess um Winterbach miterlebt habe. Die Angeklagten vor Gericht, also die Rechten, die sollten auch immer etwas oder konnten etwas zu ihrem Werdegang sagen. Und da hat sich auch einiges gezeigt. Also die meisten von denen, die angeklagt waren, haben zum Beispiel viele Brüche in ihrem Leben erlebt. Also es waren viele Scheidungen oder ein Tod eines Elternteils oder Adoptionen, all solche Dinge, also so Brüche. Brüche waren viel erlebt, außerdem mangelnder Erfolg in Schule und Ausbildung, also es gab ganz viele Abbrüche, also Schule wurde oft nicht geschafft, viel Wechsel von den Lehrstellen, immer nach einem Jahr abgebrochen, das war so ein weiteres Indiz und viele haben auch erzählt, dass sie sich in der Jugend oft oder ab und zu diskriminiert gefühlt haben von Gleichaltrigen mit Migrationshintergrund und oft haben sie sich allein gelassen gefühlt, so diese Aussagen kamen da oft. Genau, also dass man nirgends dazugehört und dann auch irgendwo dazugehören will und sich dann irgendeine Art und Weise wehren will und dann darin den Ausweg sieht.
Also Sie sagen eben, Sie haben eben diese Prozesse da miterlebt. Mhm. Ihrer Meinung nach, welche Personengruppe ist denn besonders gefährdet oder was ist denn Ihr Klientel?
Gefährdet sind vor allem solche jungen Menschen, die wenig Selbstwertgefühl haben, wenig Empathie gegenüber anderen Menschen verspüren und die nicht so gut in ihr Umfeld integriert sind, die nicht so einen festen Zusammenhalt erleben, in der Familie zum Beispiel oder im Freundeskreis.
Welche Arten von Hilfe bieten Sie denn in der Fachstelle für Rechtsextremismus an?
Also alle Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis können sich an mich wenden, wenn sie Fragen bezüglich Rechtsextremismus haben. Die Fachstelle bietet auch Unterstützung an, wenn man sich zum Beispiel gegen Rechtsextremismus engagieren möchte. Also wenn eine Institution oder auch ein Verein oder Einzelpersonen sich irgendwie engagieren möchten, dann kann ich die auch unterstützen. Und ich biete eben auch an, auf Anfrage auch an, in Schulen zu kommen oder auch in Jugendhäuser, in alle Institutionen, wo Jugendliche unterwegs sind. Und die Beratung, die ich anbiete, die ist auch für alle, die mit jungen Menschen zu tun haben. Also eben an Lehrerinnen und Lehrer, andere Fachliche, die mit jungen Menschen zu tun haben, aber auch Eltern und die jungen Menschen selber natürlich auch. Ich würde Ihnen gerne über die Bundstadt Frauenjugend Kulturwoche berichten, die jährlich im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen stattfindet. Die wird von mir, also von der Fachstelle Rechtsextremismus, schon seit Jahren mitorganisiert. Und dieses Jahr findet die Bundstadt Frauenjugend Kulturwoche vom 14. bis zum 18. November im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen statt. Im Rahmen dieser Woche findet auch der Bundstadt Braun Award statt. Musikerinnen und Musiker können sich also ab jetzt mit ihrem Song gegen Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt bewerben. Es gibt auch was zu gewinnen, ein Preisgeld von 500 Euro, wenn man diesen Award gewinnt. Weitere Infos kann man auf der Bundstadt Braun Award Facebook-Seite sich anschauen. Ist vielleicht auch für Ihre Hörerschaft interessant.
Das war Fokus Südwest vom 24. April auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Aline Kinzi und Janina Ellinger.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.
Du hörst Radio Störfunk.
In Schwäbisch Hall die 97.5 oder im Livestream weltweit unter störfunk.de.